Stellt euch vor, ihr würdet ein großes Vermögen erben, vielleicht von irgendeiner entfernten Verwandten oder so. Und ihr überlegt euch, was ihr jetzt mit dem Geld machen wollt, wie ihr es investieren wollt. Vielleicht in eine Immobilie oder in Aktien, andere Geldanlagen. Man könnte eine Stiftung gründen, man könnte sich Gold kaufen oder Bitcoins oder so. Oder vielleicht kann man das Geld auch einfach auf dem Konto behalten. Das ist vielleicht die sichere Variante, wobei eigentlich möchte man ja auch eher, dass das Geld für einen arbeitet, dass man Gewinn damit machen kann. Und da fragt man sich doch, was ist eine gute Investition? Ihr könnt euch das sicher gut vorstellen. Wer hat nicht schon mal daran gedacht, wie es wäre, viel Geld zu haben? Aber ich glaube, nicht nur beim Thema Geld wollen wir gute Investitionen machen. Eigentlich wollen wir in allen Bereichen unseres Lebens erfolgreich sein. In unseren Beziehungen zum Beispiel wollen wir erfolgreich sein, wollen gute Freundschaften haben. Wir wollen, dass es in unserer Familie gut läuft. Wir wollen im Beruf Erfolg haben, wollen Karriere machen. Wenn wir gläubig sind, wollen wir auch, dass es in unserem Glauben gut läuft, dass wir wachsen im Glauben. Wir wollen unsere Zeit und unsere Kraft in Dinge investieren, die sich lohnen, die mir Gewinn bringen, oder? Die Frage ist, wie geht das? Was lohnt sich? Wir haben ja gerade unsere Predigtreihe Endlich glücklich leben. Und da wird uns jede Woche eine andere Seligpreisung vorgestellt. Ihr habt es gerade in diesem Video so schön gesehen, die ganzen Seligpreisungen. Sie klingen so schön und poetisch. Und in den Seligpreisungen, das hat der David in den letzten Wochen schon immer wieder erwähnt, geht es um den Kingdom Lifestyle. Ja, ein englisches Wort. Das heißt so viel wie die Kultur, die in Gottes Reich herrscht. Also die Seligpreisungen sprechen von der Kultur, die in Gottes Reich herrscht. Und oft ist diese Kultur ganz anders als die, in der wir selber leben. Und deswegen ist es auch gar nicht so unnormal, dass wenn wir das hören, die Dinge, die uns alle glücklich machen sollen, dass wir dann denken, Mensch, irgendwie, ich weiß es nicht. Stimmt das so? Also glücklich sind, die arm vor Gott dastehen. Glücklich sind, die trauern. Glücklich sind, die Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit. Es klingt so schön und poetisch, aber mal ehrlich, machen uns diese Sachen wirklich glücklich? Und mit glücklich meine ich jetzt nicht dieses flüchtige Glück, dieses Gefühl, was mal kommt und wieder geht, sondern so ein tiefer sitzendes Glück, ja, so ein Glück, das ich nicht produzieren kann, was eine Zufriedenheit in mir hervorruft. Wir wollen heute mal prüfen, ob es sich nicht vielleicht doch lohnt, in diesen Kingdom Lifestyle zu investieren und ob wir nicht tatsächlich am Ende dadurch glücklicher werden. Was ist zum Beispiel mit folgender Investition? Glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Lohnt es sich, barmherzig zu sein? Was gewinne ich damit? Als erstes müssen wir vielleicht mal die Frage klären, was Barmherzigkeit eigentlich wirklich bedeutet. Wir haben schon ein bisschen den Anklang gehört bei der Silke, dass Barmherzigkeit vielleicht nicht das ist, was wir denken. Also Barmherzigkeit hat als allererstes mal oder hat viel mit Gnade zu tun. Ja, das sind zwei große Begriffe. Gnade, das kommt vom griechischen Charis. Also daher kommt das Charisma, heißt, kann man auch übersetzen mit freies Geschenk, unverdiente Gunst, Annahme ohne Gegenleistung. Und Gnade hat immer logischerweise mit Sünde zu tun und mit Schuld. Und die Gnade bringt mir quasi die Vergebung meiner Schuld. Die Barmherzigkeit, das ist das griechische Eleos, kann man auch übersetzen mit Erbarmen, Mitleid oder Mitgefühl für einen Menschen in Not. Barmherzigkeit legt einen anderen Schwerpunkt. Es richtet sich nicht auf die Sünde selbst, sondern auf die Folgen der Sünde. Also mit der Barmherzigkeit siehst du nicht den Sünder, sondern du siehst den, der durch seine Sünde Schmerz hat und Elend und Kummer und Leid trägt. Und du schaffst demjenigen Erleichterung und Heilung durch die Barmherzigkeit. Aber trotzdem gehören beide Begriffe ganz stark zusammen, denn ohne Gnade gäbe es keine Barmherzigkeit. Wenn ich nicht vergeben kann, dann kann ich auch die Barriere zum anderen nicht überwinden. Aber ohne Barmherzigkeit gibt es auch keine Gnade, weil erst wenn ich den anderen in seinem Leid sehe und nicht nur in seiner Schuld, kann ich anfangen, ihm zu vergeben. Jetzt sagt Jesus also in dieser Seligpreisung, wir sollen anderen barmherzig sein. Und er konkretisiert das hier nicht. Wahrscheinlich hält er es absichtlich sehr offen. Wir sollen anderen barmherzig sein. Wir sollen ihnen in ihrer Not begegnen und ihnen Erleichterung schaffen. Und ich finde, das klingt ja erstmal richtig schön. Wir feiern ja heute auch Erntedank. Draußen ist es so schön aufgebaut. Und man müsste meinen, das ist das Barmherzigkeitsfest schlechthin, oder? Erntedank. Viele haben Erntegaben vorbeigebracht. Die Einnahmen, die spenden wir dann wieder. Ist das nicht barmherzig? Schön, oder? Ich weiß ja nicht, was ihr so unter Barmherzigkeit versteht, aber ich glaube, ich muss euch leider enttäuschen. Die meisten Sachen, die wir so wahrscheinlich oder die ich so für barmherzig halte, sind im Grunde einfach nur normale Nettigkeit und Freundlichkeit, was auch nicht schlecht ist. Ja, ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel, einem Obdachlosen einen Euro einwerfen, ist nett, ist freundlich. Seiner Frau Blumen mitbringen, ist freundlich. Jemandem das Beileid aussprechen, ist nett und freundlich. Einem älteren Menschen helfen oder Geld in die Kollekte werfen. Das sind alles freundliche Sachen und ich will das gar nicht runterspielen. Sie sind auch oft ernst gemeint und was richtig Gutes. Aber sie sind wahrscheinlich nicht das, was echte Barmherzigkeit ist. Und ich möchte euch das an einem Beispiel, das ihr wahrscheinlich kennt, deutlich machen, was ist eigentlich die Barmherzigkeit. Ein Jude reist von Jerusalem nach Jericho. Er hat Handelswaren dabei, die er nach Jericho bringen will. Und die Straße, die er geht, ist ziemlich unsicher. Er hat auch Angst. Und tatsächlich passiert das, was er befürchtet hat. Er fällt unter die Räuber und wird ausgeraubt. Und er wird nicht nur ausgeraubt, ihm werden sogar die Kleider vom Leib gerissen und er wird ganz schwer verletzt und geschlagen. Und so liegt er dann da am Wegesrand, da wo niemand vorbeikommt sonst, und wartet eigentlich nur noch auf den Tod, denn was kann ihm schon Gutes passieren, wenn er da liegt? Aber tatsächlich, seine letzten einzigen Gebete werden erhört und er kriegt sogar zwei Chancen, denn zwei Männer kommen nacheinander vorbei. Und er denkt sich, danke Gott, danke, dass du mich rettest. Aber das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, noch schlimmer als das Schlagen selbst vielleicht, passiert, diese Männer, die helfen ihm nicht. Sie gehen vorbei, ja. Sie wenden sich ab und gehen schneller, wechseln die Straßenseite und gehen einfach ihres Weges weiter. Und das ist so schlimm, weil das sind auch Juden, die ihm eigentlich, die seine Landesgenossen sind und seine Glaubensgenossen. Sie sind gläubige Menschen und noch mehr, sie sind Vorbilder im Glauben. Ja? Der eine ist ein Priester, der andere ist ein Levit. Beide arbeiten im Tempel und müssten ihm helfen. Aber sie scheinen es eilig zu haben und keinen Kopf für Zwischenfälle. Ihr könnt euch vorstellen, wie unglaublich enttäuscht dieser Mann sein muss. Ja? Und jetzt ist er noch hoffnungsloser und wartet sterbensmüde einfach nur noch auf den Tod. Doch plötzlich kommt unerwartete Hilfe. Ein Samariter kommt vorbei. Ein Samariter ist kein reiner Jude mehr. Er lebt auch im Volk Israel, aber sind Mischvölker, die Samariter. Und sie werden von den Juden nicht akzeptiert. Im Gegenteil, sie werden verachtet und beschimpft und schlecht behandelt. Ja, als Menschen zweiter Klasse behandelt. Und dieser Samariter kommt vorbei und er sieht diesen Juden und sicher erkennt er ihn als Juden. Und er überlegt sich, was er jetzt tun soll. Und der Samariter bekommt Mitleid mit dem armen Mann und beugt sich zu ihm runter, spricht mit ihm ein paar Worte, versorgt seine groben Wunden und lädt ihn dann auf seinen Esel. Er nimmt ihn mit bis zur nächsten Ortschaft, er bringt ihn dort in eine Herberge, er versorgt ihn dort weiter, er bleibt die ganze Nacht bei ihm. Und am nächsten Tag gibt er dem Herbergswirt noch Geld, damit der ihn weiter versorgt. Und er sagt ihm sogar, wenn es noch mehr kostet, ich bringe es dir vorbei, wenn ich zurückkomme. Also versorgt den Mann gut. Und erst dann, danach, zieht er seine eigenen Wege und geht seinen eigentlichen Plänen nach. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter aus Lukas 10. Jeder von euch kennt sie wahrscheinlich. Es ist eine der bekanntesten Geschichten, die Jesus erzählt. Und ich schätze mal, wahrscheinlich bewegt uns die Geschichte schon gar nicht mehr so groß. Wenn wir mal ehrlich sind, denken wir wahrscheinlich, ja, der Mann ist nett, barmherzig, freundlich, lieb, schön. Aber Moment mal. Eine Sache müssen wir hier mal unbedingt rausstellen und beachten, nämlich es ist der Feind, um den es geht. Der Feind. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch verstehen können. Wahrscheinlich haben die meisten von uns keine richtigen Feinde mehr. Aber der Feind, das ist jemand, der dir Böses antut, der dir Böses wünscht, der nichts Gutes für dich will. Der Feind ist vielleicht der Rechtsradikale für den Flüchtling. Oder der, der deiner Familie was Böses getan hat. Oder der, der dich auf der Arbeit schlecht behandelt und mobbt und schlecht über dich redet. Das ist der Feind vielleicht. Und dem sagt man nicht freudig seine Hilfe zu. Eigentlich überlegt man wahrscheinlich eher, ob man noch nachtritt, oder? Sind wir mal ehrlich, man hat keine Lust, dem Feind zu helfen. Der Samariter, der hat es hier anders gemacht und wir kommen noch später darauf, warum. Auf jeden Fall hatte er Mitleid und war barmherzig. In diesem einen Moment hat er wahrscheinlich seine eigenen Pläne gerade über Bord geworfen. Er wollte ja auch irgendwo hin, er wollte auch schnell weg aus dieser Gegend. Aber er hat seine Pläne über Bord geworfen, er hat sich überwunden, er hat sich die Hände dreckig gemacht. Er hat seine Zeit und sein Geld investiert und er hat diesem Mann noch über das normale Maß hinaus geholfen. Er hat ihn sogar noch über Nacht versorgt. Er hätte ihn einfach dort bei der Herberge abladen können und fertig. Da hätten ihm seine Landesgenossen helfen können. Aber nein, er hat eine große Barmherzigkeit bewiesen über das Maß hinaus. Und das, ohne dass dieser Jude es verdient hätte. Und ich bin mir sicher, wahrscheinlich ist es ihm auch an die Substanz gegangen, das zu tun. Wahrscheinlich hat er sich mehr als einmal gefragt, was mache ich hier eigentlich? Warum helfe ich dem? Wir sehen hier also, dass Barmherzigkeit nichts Leichtes ist. Es ist nicht einfach irgendwas irgendwo abgeben oder irgendwem Geld einwerfen oder freundlich sein. Barmherzigkeit erfordert ein persönliches Opfer. Es ist immer schwer irgendwie, wirklich barmherzig zu sein. Denn Barmherzigkeit kostet mich etwas. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, die es vielleicht ein bisschen deutlicher machen. Barmherzigkeit ist, wenn der Mensch, mit dem du am wenigsten reden willst, weil er dich so nervt, weil du so genervt von ihm bist, jetzt zu dir kommt und dir sein Herz ausschüttet. Und du nicht aufstehst und ihn abwimmelst, sondern ihm zuhörst. Oder Barmherzigkeit ist, wenn du es richtig eilig hast und sich dieser bedürftige Mensch dir so penetrant mit seiner Not in den Weg stellt. Und du deine Pläne erstmal zur Seite stellst und dich ihm widmest. Barmherzigkeit ist, wenn du mit deiner Frau Streit hattest, ihr im Streit auseinandergegangen seid und du ganz genau weißt, du hast recht. Und jetzt stehst du vor diesem blöden Blumenstand und kaufst dir die teuren Blumen. Barmherzigkeit ist vielleicht, wenn du schon ganz genau weißt, was du dir als nächstes kaufen willst und dann kommt so eine Anfrage für eine Spende, die dich so im Herzen trifft und du denkst dir, okay, dann kaufe ich mir das jetzt nicht. Barmherzigkeit ist vielleicht, wenn dich dein Kind schon zum 25. Mal angelogen hat und du es trotzdem wieder in den Arm nimmst und ihm verzeihst. Barmherzigkeit ist vielleicht, wenn dieser unbeliebte Kollege auf der Firmenfeier alleine sitzt und du dich fragst, was denken jetzt die anderen, wenn ich mich da hinsetze und dich trotzdem hinsetzt. Also wir sehen, es fällt nie leicht, barmherzig zu sein. Woher kommt dann also die Fähigkeit, barmherzig zu sein? Dieses Beispiel mit dem Samariter, das bringt Jesus, um deutlich zu machen, was die wichtigsten zwei Gebote sind. Er wird nämlich von jemandem gefragt, was sind die wichtigsten Gebote? Und er sagt, es ist eins der wichtigsten Gebote, deinen Mitmenschen zu lieben wie dich selbst, egal wie er ist. Und davor kommt noch, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Punkt, nämlich Gottes Barmherzigkeit zu mir oder mit mir. Warum soll ich Gott lieben? Weil er mich zuerst geliebt hat. Warum soll ich barmherzig mit anderen sein? Weil Gott zuerst barmherzig mit mir war. Wie klingt das für euch, wenn ich das sage? Ich glaube, viele von uns, denen fällt sogar dieser erste Gedanke schon schwer. Gott liebt mich und ist barmherzig mit mir? Ist das wirklich so? Ich glaube, es geht nicht nur Menschen so, die mit Gott noch nicht so viel am Hut haben, die wenig mit Glauben zu tun haben, sondern manchmal auch uns gestandenen Christen geht es so, dass wir denken, ach, mit der Barmherzigkeit Gottes, irgendwie weiß ich nicht, ob ich die annehmen kann. Aber gleichzeitig muss ich sagen, es ist etwas Grundsätzliches, ein Fundament, dass wir Gottes Liebe zu uns erleben. Damit fängt eigentlich unser ganzer Glaube an. Ich habe gerade mit meinen Preteens, mit unserem Explorers Club, haben wir gerade so eine Themenreihe, die heißt Hashtag Bible Story. Und da geht's um Gottes Geschichte mit uns, so von vorne bis hinten, der rote Faden. Und schon in der ersten Lektion wurde uns was richtig Cooles deutlich, nämlich da ging's um den Sündenfall und um den Beziehungsbruch. Ja, die Beziehung zwischen Gott und uns ist gebrochen, als wir Gott nicht mehr vertraut haben. Und trotzdem bietet Gott seitdem immer wieder uns Menschen seine Freundschaft an. Obwohl wir ungerecht an ihm handeln, auch wir heute noch, vielleicht sind wir wie dieser Jude, der ungerecht am Samariter handelt, trotzdem ist Gott immer wieder barmherzig und hilft uns, ihm wieder nahe zu kommen. Und es hat Gott was gekostet, was unglaublich groß ist, nämlich seinen eigenen Sohn Jesus Christus hat er gegeben. Und der war auf der Welt und ist gestorben für uns. Und damit macht Gott uns von Feinden zu Freunden. Und seine Barmherzigkeit besteht nicht in netten Erntegaben. Gottes wirkliche Barmherzigkeit zu uns besteht in unserer Rettung. Er handelt ganz unverdient barmherzig mit uns und damit ist Gott vielleicht der erste Samariter in unserem Leben. Ich möchte euch einen Vers vorlesen aus 1. Petrus 1, Vers 3, der das für mich so unglaublich gut zusammenfasst. Da steht nämlich, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen, ein anderes Wort für Barmherzigkeit, hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Hier sehen wir es, alles beginnt mit Barmherzigkeit, mit Erbarmen. Damit hat Gott uns den Weg freigemacht und diese lebendige Hoffnung, ja, die kann man auch übersetzen mit dieser Freude, ja, mit der Freude, mit dem Glücklichsein in Gott. Vielleicht hast du ja keine Beziehung zu Gott oder nur eine sehr schwache und weißt jetzt nicht, ob du dem ganzen Glauben schenken sollst. Weißt es noch nicht, ob du das annehmen kannst, dass Jesus auch für dich gestorben ist. Oder du lebst schon mit Gott, aber es fällt dir trotzdem immer wieder schwer, Barmherzigkeit für dich, für dein Leben in Anspruch zu nehmen. Und wie in der Geschichte haben wir auch die Wahl. Wir können uns entscheiden, uns in unserem einsamen und verletzten und zerschlagenen Zustand mitnehmen zu lassen von Gott oder liegen zu bleiben. Und hätte dieser Jude jetzt in der Geschichte gesagt, nein, danke, ich bleib lieber liegen, hätten wir ihn doch für richtig dumm gehalten, oder? Dann sollte die Wahl für uns doch eigentlich einfach sein. Mein dritter Punkt, warum ich barmherzig sein soll. Gottes Barmherzigkeit zu mir ist eine Grundlage, auf der ich stehe. Es gibt keine andere Grundlage. Und wenn ich so ein riesiges Geschenk bekomme, das könnt ihr euch vielleicht gut vorstellen, wenn man so ein riesiges Geschenk bekommt, dann ist man zumindest in der Zeit, wo man sich noch so darüber freut und bekommen hat, ist man ja nicht gerade knausrig zu anderen. Also mir geht es zumindest immer so, wenn ich große Großzügigkeit von anderen erlebe, dann färbt das irgendwie ab, dann spornt mich das an, auch großzügig zu sein. Sollte man zumindest meinen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich finde, die Beispielgeschichten in der Bibel sind immer super gewählt. Jesus erzählt wieder eine Geschichte. Und zwar geht es um einen König, der rechnet ab. Und der König holt seine Diener zu sich und sie müssen quasi sagen, was sie ihm schulden und er rechnet mit ihnen ab. Jetzt gibt es einen Diener, der schuldet dem König 10.000 Zentner Silber. Das ist eine riesige Menge und er kann es nicht zurückbezahlen. Und so wie es auch recht ist, sagt der König, gut, die Konsequenz ist, du und deine Familie müsst in den Frondienst, also ihr müsst eure Schuld abbezahlen. Aber dieser Diener, der fleht den König an und sagt, bitte, bitte, gib mir noch Zeit, hab Geduld, ich zahl's dir zurück. Und weil dieser Diener so fleht und es ihm so schlecht geht, kriegt der König Mitleid und er lässt ihn frei und noch mehr, er lässt ihm alle seine Schuld, von vorne bis hinten. Und dieser Mann kann wirklich fröhlich und befreit da wegziehen. Dann kommt der Mann gerade raus, noch an diesem selben Tag kommt raus, auf dem Weg nach Hause trifft er einen, der ihm was schuldet. Und zwar schuldet der ihm 100 Silbergroschen, das ist vergleichsweise eine ziemlich geringe Menge. Und da müsste man doch meinen, dieser Mann, weil er so glücklich ist, dass er so frei ist von seiner Schuld, er lässt dem anderen auch gerade seine Schuld, oder? Wäre doch logisch. Doch stattdessen handelt dieser Mann ganz anders. Er geht den anderen nämlich an, bedroht ihn, würgt ihn sogar und sagt, zahl mir meine Schulden zurück. Er ist quasi sein eigener Schuldeneintreiber. Und obwohl der andere um Aufschub fleht, hat dieser Mann keine Gnade und lässt ihn ins Gefängnis schmeißen. Als die anderen Diener des Königs das mitbekommen, erzählen sie ihm alles. Und der lässt diesen bösen Mann natürlich zu sich rufen und sagt ihm zornig, wie konntest du das tun? Hab ich dir nicht alle deine Schulden vergeben? Und wie verhältst du dich jetzt? Er kann es nicht fassen. Und er steckt den Mann ins Gefängnis und der muss so lange dort bleiben, bis er seine Schulden abgearbeitet hat. Vielleicht geht's euch da ja auch so wie mir in der Geschichte. Ich denke mir immer, boah, was für ein dummer, dummer Mann, oder? Ich bin schon als Kind habe ich diese Geschichte gekannt und habe mich immer aufgeregt darüber, dass dieser Mann scheinbar gar nichts verstanden hat. Wie konnte der nur so hart und so gemein sein und so ungerecht? Aber wenn man mal so genauer überlegt, dann kommt man vielleicht doch auf den Gedanken, ups, was wollte Jesus eigentlich mit dieser Geschichte erzählen? Ist da nicht irgendeine Parallele? Bin ich am Ende noch der dumme Mann? Tatsächlich geht es in dieser Geschichte um Schuld. Und zwar erlässt uns Gott ja auch eine große Schuld. Er lässt uns schuldenfrei und ungestraft dastehen und er nimmt uns sogar in seine Familie auf. Mehr noch. Er lässt uns unsere Schuld und das macht uns frei, ziemlich frei und glücklich, denn wir haben eine Hoffnung für unser Leben, eine lebendige Hoffnung. Und eigentlich müssten wir jetzt unglaublich glücklich immer durch unser Leben gehen. Aber dann passiert Folgendes. Irgendjemand tut uns Unrecht, ja, und es tut uns richtig weh. Er häuft Schulden bei uns auf und er kann sie nicht zurückzahlen. Und dann verfährt sich die Lage und unsere Gefühle kommen noch ins Spiel und plötzlich werden wir selbst zu Richtern, die ein Urteil über jemanden sprechen. Plötzlich sind wir der harte Mann, der sein Recht fordert. Gerade noch haben wir diesen Mann für dumm gehalten und vielleicht sind wir doch oft in einer ähnlichen Situation. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um die Menschen aufzurütteln und sie zum Umdenken zu bringen. Er sagt, hey, du bist freigesprochen, dann kannst du doch gar kein Richter über andere sein. Du bist freigesprochen, dann musst du doch an anderen mit Barmherzigkeit handeln. Du kannst doch nicht so hart sein, wenn du selber so gnädig behandelt worden bist. Und an der Geschichte werden für mich zwei Dinge deutlich, warum wir barmherzig sein sollen, möchte ich euch noch mitgeben. Und zwar, Barmherzigkeit ist wie der Blick ins Innere. Wenn ich die Schuld von jemandem sehe, dann bin ich ja hart gegen ihn und ich sehe nur seine Fehler und Schwächen. Ja? Wenn ich aber den Blick ins Innere wage, dann sehe ich vielleicht hinter den Fehlern und Schwächen auch die Not, ja, und auch die Hilflosigkeit und den Schmerz vom anderen. Vielleicht sehe ich dann auch mal die Verletzungen meiner Frau und nicht nur ihre harten Worte. Vielleicht sehe ich dann auch mal den gescheiterten Menschen und nicht nur den dreisten Bettler. Vielleicht sehe ich dann auch mal den unsicheren Mann und nicht nur den nervigen Kollegen. Und Barmherzigkeit mit Barmherzigkeit spreche ich jemanden frei. Ich habe die Möglichkeit, durch Barmherzigkeit andere freizulassen und ihnen Heilung zu ermöglichen. Ist das nicht eine krasse Chance? Mein Kind wird es sich merken, wenn ich ihm 25 Mal vergebe für die gleiche Sache. Der mir immer sein Leid erzählt, der wird dadurch Erleichterung erleben. Und der Mensch in Not erlebt Heilung, wenn er merkt, dass ich mich um ihn kümmere und ihn nicht alleine lasse. So, und jetzt noch ein kleiner Punkt für die unter uns, die recht selbstkritisch sind. Vielleicht gibt es da ja ein paar. Barmherzigkeit hat auch immer was mit Barmherzigkeit zu mir selbst zu tun. Wir sind ja, wir wollen ja alle gute Menschen sein und wollen alles richtig machen und wir gehen oft sehr hart mit uns selbst um und lassen uns keine Fehler durchgehen. Aber wenn Gott dir seine Barmherzigkeit geschenkt hat, dann hast du wirklich kein Recht, dich selbst zu verurteilen, oder? Zum Schluss noch die Frage, zurück zum Anfang. Warum lohnt sich die Barmherzigkeit? Warum ist es eine gute Investition? Weil wir sehen ja, Barmherzigkeit ist keine leichte Sache. Wenn man im Streit mit jemandem liegt, ist es nicht leicht. Wenn man mit schwierigen Persönlichkeiten zu tun hat, ist es nicht leicht. Wenn ich mich frage, was die anderen jetzt über mich denken, ist es nicht leicht. Oder wenn ich einfach schlicht und ergreifend keine Zeit habe und zu beschäftigt bin, dann ist es nicht leicht. Man muss immer Opfer bringen. Doch Gott gibt mir die Grundlage für Barmherzigkeit durch seine Barmherzigkeit. Und ich möchte euch noch ein letztes Beispiel erzählen, das auch Jesus gesagt hat. Er beschreibt nämlich, wie es sein wird, wenn wir ihm mal begegnen, in einem Bild. Er sagt, wenn wir ihm am Ende der Zeit mal begegnen, ist es wie, wenn alle Menschen vor einem König stehen und der König teilt sie in zwei Teile, die Menschen. Und zu der einen Gruppe sagt er, kommt her und lebt mit mir für immer, denn ihr wart für mich da. Als ich Hunger hatte, habt ihr mir Essen gegeben. Als ich Durst hatte, habt ihr mir Trinken gegeben. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich krank war, habt ihr mich besucht. Und im Gefängnis habt ihr mich auch besucht. Und diese Leute werden sagen, hey, Moment mal, wann haben wir dir das alles getan? Und der König wird sagen, hey, alles, was ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann ist da noch diese zweite Gruppe. Und der König wird sagen, ihr habt keinen Zutritt zu meinem Reich, denn ihr wart nicht für mich da, als ich Hunger und Durst hatte und fremd war und nackt und krank und im Gefängnis. Und sie werden sagen, Moment mal, wann war das? Wann waren wir nicht da für dich? Alles, was ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Das ist eine ernste Geschichte, finde ich. Aber sie macht zwei Dinge sehr gut deutlich. Und zwar als erstes, dass man in seinem Leben gut oder schlecht investieren kann. Und dementsprechend wird es auch Folgen haben. Nicht jeder wird die Ewigkeit bei Gott verbringen können, leider. Aber wir haben alle die Wahl, was wir wollen. Und das Zweite, was es deutlich macht, ist, dass alles, was wir Menschen tun, tun wir eigentlich Jesus. Und das ist verrückt, finde ich, weil oft, wenn man so wirklich barmherzig ist, dann denkt man, oh Mann, das sieht keiner. Das ist nichts, was mich groß macht. Das ist nichts, wofür ich belohnt werde. Keiner sieht das. Aber in Wirklichkeit tun wir es Jesus und er sieht es und ist die beste Investition. Glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Das ist krass, das ist ein großes Versprechen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Das zeigt uns, dass wir die Barmherzigkeit schon erfahren haben, aber dass wir sie, wenn Jesus wiederkommt, wenn das Ende der Zeit ist, dass wir die Barmherzigkeit wieder erfahren werden von Gott. Und ich finde, das ist wie so ein Kreislauf eigentlich. Wir haben Barmherzigkeit erfahren, erlebt von Gott, und das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir wirklich glücklich, tief innen glücklich sein können und diese Hoffnung haben können und zufrieden leben können. Und dadurch können wir wieder barmherzig mit anderen sein. Und dadurch werden wir wieder Barmherzigkeit erfahren. Das ist doch schön, oder? Also mein bester Investitionstipp, wenn ich euch heute mal einen Investitionstipp geben darf, spare nicht mit deiner Barmherzigkeit. Spare nicht. Ich finde, wir sind ja im Alltag eher oft so im Sparmodus. Ja? Wir sind sparsam mit Lob, wir sind sparsam mit Freundlichkeit, wir sind sparsam mit Dank, wir sind sparsam mit Spaß, wir sind auch sparsam mit Barmherzigkeit. Aber eigentlich könnten wir sie mit vollen Händen ausgeben. Wir könnten damit um uns schmeißen, wir könnten davor sprühen. Was hindert uns? Denn wenn wir barmherzig sind, dann leben wir damit den Kingdom Lifestyle, die Kultur, die bei Gott herrscht. Und es ist erfolgsversprechend, es wird uns Gewinn bringen. Denn damit investieren wir wirklich prächtig in unsere Zukunft. Vater, ich danke dir für deine große Barmherzigkeit. Du bist so gut zu uns. Du hast so viel für uns investiert und gegeben, damit wir jetzt frei hier stehen können. Du hast uns alle Schulden erlassen. Und ich bitte dich, dass du unser Herz weit und offen machst und gütig und barmherzig, dass wir den anderen in seiner Not sehen können und nicht nur in seiner Schuld. Dass wir vergebungsbereit sind und barmherzig sein wollen. Und ich bitte dich, dass du uns einen Blick dafür gibst, wo wir anderen barmherzig gegenübertreten können und dass du uns hilfst, dass wir wirklich um uns schmeißen mit diesem Geld, mit diesem dem Kapital, das wir haben, ja, dass wir barmherzig sind und wissen, boah, das ist so gut investiert, ja, und wir werden Lohn dafür kriegen. Und ich danke dir, Gott, dass du uns heute hier sein lässt, dass wir so viel Gutes erleben dürfen, dass wir in diesem Gottesdienst sein dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns segnest und die Menschen um uns rum, dass wir ihnen ein Segen sein können. Danke für deine Barmherzigkeit. Amen.